der Stelle jetzt erstmal keine Meldungen sind, dann gehe ich zu dem dritten Punkt über, nämlich zu dem, ich will mal tatsächlich die männliche Übergriffigkeit erklären. Also den dritten, vielleicht für viele feministisch engagierte Frauen wichtigsten Punkt. Mal aufgreifen und mal zeigen, was der mit dieser Gesellschaft zu tun hat. Dass auch das nicht einfach schlechte Angewohnheiten und auch das nicht einfach quasi aus der Vergangenheit überkommene Gewohnheiten sind, die keinen anderen Grund haben, als dass es früher schon gegeben hat, sondern die mit dieser Gesellschaft und der in ihr nötigen Strategien, ein Leben abzuwickeln, ihren Grund haben. Also was beklagt wird, es ist vom Harmlosen, Herrenwitz, anzügliche Bemerkungen, unerwünschte Annäherungen, Anmachen, Antatschen, bis zu sexueller Gewalt und im Extrem Vergewaltigung. Der ganze Komplex. Jetzt sage ich, der hat, und da brauche ich jetzt eine ganze Reihe von Argumentationsschritten dazu, aber die These ist, er hat seine Grundlage in der Familie. Aber wie? Von der Familie war vorhin schon die Rede. Nämlich als dieser durch den Erwerb, durch die Erwerbsweise erzwungenen Lebensgemeinschaft, wo man sich Geld und sowohl Erwerbsarbeit einerseits wie Hausarbeit andererseits teilt. Und da will ich jetzt was scheiden. Da will ich jetzt scheiden die Realität der Familie und die Lebenslüge der Familie. Die Realität der Familie, davon war vorhin schon die Rede, eben. Leute, die den ganzen Tag arbeiten, die nach der Arbeit noch jede Menge Alltagsnotwendigkeiten abzuwickeln haben. Und die, wenn sie das alles hinter sich haben, auch noch irgendwie einen menschlichen Umkreis brauchen, eine Ansprache, wie man so sagt, am Abend. Für die ist die Ehe oder eine eheähnliche Lebensgemeinschaft geradezu alternativlos. Gemeinsam. Bewältigt man irgendwie die Notwendigkeiten. Man sorgt fürs nötige Geld, man sorgt für das Zuhause, man sorgt dafür, dass die Notwendigkeiten des Alltags abgewickelt werden und wenn Kinder da sind, die Notwendigkeiten, die damit verbunden sind, erst weg. Und folgt damit vor allen Dingen und leistet, sagen wir so, und leistet damit vor allem anderen eines, nämlich die Befähigung des Individuums, am nächsten Tag wieder seiner Erwerbsarbeit nachzugehen. Die Lebensgemeinschaft der Ehe organisiert das Leben so, dass der Verdiener jedenfalls, und nachdem es inzwischen beide sind, im Prinzip beide, den Feierabend so verwenden, dass sie am nächsten Tag wieder arbeiten können. Eine harte Auskunft. Tatsächlich ist die Zeit außerhalb der Arbeit Reproduktion für die Arbeit. Aber wer sieht es schon so? Niemand. Das kann man auch eigentlich gar nicht machen. Das wäre ja quasi die Einsicht, wir sind hier die Arschlöcher, die fürs Arbeiten bestimmt sind. Und wer das sagt, der macht nimmer lang mit. Deswegen, Moment, das weiß jeder, dass es so ist. Das finde ich jetzt mal eine interessante Auskunft. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt.
Wir abstimmen, wer
ja, das hier ist keine. Also jetzt gibt es ja viele Forderungen. Die eine Forderung heißt strafen, ich soll es schneller abwickeln. Kann ich machen. Das andere war, es ist trivial. Das halte ich für nicht richtig. Ich bin nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft es genau umgekehrt sehen. Auch da gilt wieder, weil sie keine Knechte, sondern freie Privatmaterialisten sind, denen es um sich geht. Sehen Sie das objektive Verhältnis. Die Freizeit ist zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit da. Genau umgekehrt. Sie sind der Meinung, die Arbeit ist für den Genuss in der Freizeit da. Das, und ich meine, so muss man es sehen. Übrigens, jeder, der praktisch arbeiten geht, sieht es unweigerlich ein bisschen so. Weil die Freizeit ist die Zeit, wo man dann über sich selber bestimmt, wo man nicht mehr fremden Anforderungen nachkommt. Deswegen sieht alle Welt eben das so, die Freizeit ist der Zweck und die Arbeit ist das Mittel. Und auf die Weise affirmiert man die Art und Weise der Arbeit, also die Art und Weise der Arbeit für das Unternehmensinteresse und für den Gewinn und fürs Wirtschaftswachstum und so, als halt, das ist halt das Reich der Notwendigkeit. Und den Lohn dafür, den gibt es in der Freizeit. Und dieses objektive Verhältnis auf den Kopf stellen, ist eine Lebenslüge. Es ist nicht die Wahrheit des Verhältnisses, aber es ist die geradezu notwendige Weise, das Verhältnis falsch zu sehen, weil man es als das eigene gelungene Leben haben will.
Ganz kurz zur Unterstreichung nochmal. Wenn Sie sagen, das weiß doch jeder, dann wird vielleicht an sowas gedacht, dass jeder jeden Tag durchaus merkt, natürlich, dass ihm viel zu wenig Zeit dieser von ihm eigentlich anders gewünschten freien Zeit bleibt, für das, worauf er Lust hat, was ihm Vergnügen macht und so weiter. Und insofern wird natürlich auch gemeckert darüber, dass zu viel reinzupacken ist in diese Zeit. Aber dass jeder sagt, eigentlich ist die freie Zeit nur dafür da, dass ich morgen wieder im Job antrete, halte ich für nicht den Standpunkt, der existiert. Ja, dann kritisieren, dann sagen Sie es halt, was daran falsch ist. Das ist auch mit der Umfrage nicht zu machen.
Machen Sie mal lieber weiter.
Ich mache mal weiter, bis mir aufgetragen wird. Mein Stichwort war Lebenslüge, ja? Das Verhältnis auf den Kopf stellen. Das Verhältnis auf den Kopf stellen hat eine Konsequenz. Nämlich, man lastet der Freizeit damit einen Beweis auf, den die eigentlich nicht erbringen kann. Nämlich die Freizeit muss ein Entschädigen für den Verlust an Leben, der Erwerb ist. Die Freizeit muss den Beweis erbringen, dass es insgesamt schon lohnt. Dass man insgesamt schon auf seine Kosten kommt. Sie muss die Bilanz eines lohnabhängigen Lebens ins Positive bringen. Und damit ist ihr ein Beweis aufgenötigt, den sie unmöglich erbringen kann. Gerade das Feld der Zweisamkeit wird belastet mit der Anforderung, eben alles Negative, alles das, was unter Aufwand anerkannt wird, aber was doch minus Leben ist, alles das unwichtig zu machen, weil die Zweisamkeit einen dafür so vollkommen entschädigt. Dieser Beweisauftrag ist der Freizeit und damit im Wesentlichen dem Bereich der Zweisamkeit aufgeladen. Nochmal anders zu reden oder das deutlich zu machen. Im Privatleben gibt es den Zweck, zur Zufriedenheit zu kommen. Mit sich und der Welt zufrieden zu sein oder sein zu können. Um das deutlich zu machen, das ist ein Unsinn größter Art. Zufriedenheit als Zweck. Zufriedenheit stellt sich ein, wenn einmal mal was gelungen ist. Oder wenn mal was schön war, dann ist man zufrieden darüber. Aber wenn einem was misslingt, dann ist man unzufrieden und will unzufrieden sein, weil man will ja seine Zwecke und nicht den Ausgleich mit der Welt. Zur bürgerlichen Lebensführung gehört das Streben nach Zufriedenheit durch gelungenes Privatleben. Man beansprucht Zufriedenheit, weiß sich zugleich, sich und seine menschliche Umwelt in der Pflicht, das auch hinzukriegen. Und liefert sich selber und seiner Umwelt den Beweis, dass man es hinkriegt. Was dann in der Regel schon den Übergang zum Betrug und Selbstbetrug einschließt. Ja, wenn jemand nicht weiß, wovon ich rede, denkt mal dran, wenn jemand aus dem Urlaub einkommt, wer sagt schon, ach Gott, das war halt auch so ein Urlaub.
Aber jetzt müssen Sie doch auf die Asymmetrie zwischen Männern und Frauen langsam hinkommen.
Ich möchte zu ihr kommen, aber ich möchte zeigen, wie spät die Asymmetrie überhaupt erst einsetzt. Deswegen ist es mir wichtig, die Schritte deutlich zu machen, wo Frauen und Männer noch ganz gleich dabei sind. So, jetzt wird es das Privatleben oder das Familienleben wird es nach dem Maßstab eingerichtet. Nach dem Maßstab, es muss glücklich machen. Wie schaut es aus? Mann und Frau, wenn sie sich mal gefunden haben, organisieren eine Gemeinsamkeit, in der sie organisieren eine Gegenwelt, eine kleine Gegenwelt zur Konkurrenz. In der Konkurrenz muss man alles kaufen und zahlen. Daheim wird nicht abgerechnet, wird erstmal nicht gezahlt und nicht getauscht, sondern da möchte man mit seinen Wünschen und Bedürfnissen beim anderen landen, ohne dass man darum kämpfen muss. Aber der andere ist auch bereit, den Wünschen und Bedürfnissen nachzukommen, ohne dass er selber gleich eine Rechnung anstellt. Nur, jetzt macht sich wieder alles geltend, was die Berufswelt mit sich bringt, der Mangel an Zeit und Geld. Belastet natürlich die Gemeinsamkeit. Und weil wir dem gemeinsamen Zusammenleben jetzt aber den Maßstab, es muss glücklich machen, abverlangt. Deswegen bezieht man alle Widrigkeiten, die mit dem Mangel an Geld und Zeit eintreten, auf den Partner. Am Partner, der Partner bekommt den Vorwurf, wenn es nicht klappt mit dem Glück, dass er für das Familienleben nicht genug zur Verfügung steht, dass er nicht bereit ist, alle seine Interessen der Gemeinsamkeit der Familie unterzuordnen. Und gerade Paare, nein, sagen wir so, Punkt. Und das führt dazu, dass gerade die Gegenwelt zur Konkurrenz, gerade dort, wo es eben um Liebe und um Zuwendung geht, dass dort die Partner voneinander die Dienste einklagen, oder das als Dienst einklagen, was sie sich vom Partner versprechen. Und gerade Paare, die den Bestand ihrer Ehe alles unterordnen, bei Paaren, die den Bestand der Ehe alles unterordnen, gerät die Zweisamkeit zu einem Austausch von Selbstlosigkeit, der seinerseits nicht ohne Berechnung ist. Jeder leistet für den anderen, was der andere braucht, und ist überzeugt, dass er sich damit die Dienste des anderen verdient oder längst mehr als verdient hat. Und wird so anspruchsvoll. Dass die Liebenden oder die Eheleute nicht nur lieben und geliebt werden wollen, sondern dass sie ein Recht auf Liebe reklamieren, ist die Quelle aller Gewalt in den Beziehungen. Immer noch nicht unterschieden von Mann und Frau. Natürlich schaut es verschieden aus. Männer prügeln. Frauen...
Entschuldigung.
Ja.
Können wir das Fenster wieder
zumachen? Ja, ein bisschen Luft war mal dabei.
Ja,
ganz gut.
Jetzt zieht es einfach
hier durch. Kann man das nicht so machen, dass man eben den Durchzug vermeidet?
Ja, zum
Beispiel. Das geht jetzt wieder zu.
Ja, dann machen wir halt wieder keins irgendwann.
Wenn alle.
Also nochmal zurück. Kann man denn jetzt das Bedürfnis, dass das Fenster wieder geschlossen wird, befriedigen? Also das läuft.
Einfach mal alles zu.
Also, ich war bei der Lebenslüge des Familienlebens, dass der Bereich der Privatsphäre und der Zweisamkeit entschädigen müssen für die Arbeitswelt, die einen fertig macht und eigentlich der Freizeit den Zweck Reproduktion aufzwingt. Das führt zu dem absurden Zweck, dort muss das Glück daheim sein, dort muss das Glück verwirklicht werden. Und dieser Zweck ist die Quelle der Gewalt, in dem eben die Liebe und die liebende Zuwendung und was man sich von ihr verspricht, nicht einfach ein Wunsch ist, sondern ein Recht. Und im Prinzip von beiden Geschlechtern. Ein Recht. Und Recht, nämlich einen Zweck haben, der einen Anspruch auf Erfüllung gegenüber dem anderen darstellt. Das ist die Quelle der Gewalt in den Ehen, und da gibt es ja genug davon, von den Männern Prügel, von den Frauen Beleidigtheit, Psychoterror, das ist natürlich nicht dieselbe Form von Gewalt. Manchmal gibt es ja auch das, dass Frauen mal zuschlagen. Jedenfalls gehört zur Ehe, und zwar genau deswegen, weil sie die Sphäre des Glücks zu sein beansprucht. Immer auch der Vorwurf, wenn es Glück sich nicht einstellt, dann ist der einzige Mensch auf der Welt, der für mein Glück zuständig ist, nämlich der jeweilige Partner, der ist schuld daran, dass ich unglücklich bin. Und das ist eine Quelle böser Verhältnisse. zu diesem, nächster Schritt, zu diesem Feld des Anspruchs auf Glück auf der einen Seite, Anspruch auf Liebe und Liebespflicht auf der anderen Seite. Zu diesem Feld gehört, ach, vielleicht nicht erst heute, aber heute mehr denn je, der Sex. Also die geschlechtliche Lust selber wird in den Bereich des Rechtsanspruchs auf Befriedigung gezogen. Und damit ein Anspruch an den anderen. Übrigens nicht nur an den anderen. Es ist immer zugleich ein Anspruch an sich selber. Jeder kennt es wahrscheinlich von sich auch. Mit der Forderung, der andere möge mir zur Verfügung stehen, ist immer die eigene Sorge verbunden, bin ich denn in der Lage, sein sexuelles Interesse zu wecken? Bin ich denn eigentlich attraktiv genug? Und nach beiden Seiten hin, nach der fordernde Seite dem anderen gegenüber, wie die Seite, ich habe Zweifel, ob ich nicht ein Versager im Bett bin. Nach beiden Seiten hin gibt es das Bedürfnis nach einem Beweis. Und so wird die Sphäre der geschlechtlichen Lust zum Feld des Beweises, dass die Beziehung in Ordnung ist. Völlig absurd. Es wird, dass der Sex, dass Sex klappt, wird zum Fetisch gelungenen Lebens und gelungener Beziehung. Sowohl das Recht wie auch das Bedürfnis, den Beweis zu liefern, dass man sich, sei es das Recht verschaffen kann, sei es selber der tolle Hecht ist, der die Befriedigung von der anderen Seite auch kriegt. Das ist die Quelle der Übergriffe in sexueller Hinsicht. Und da sind die Männer erstmal die Täter. Ich will da gar nicht groß rumbegründen, warum sie die Täter sind und nicht die Frauen die Täter. Das ist mir eigentlich...
Das müssen Sie. Das ist doch der eigentliche Punkt, den wir hier haben wollen. Warum sind die Männer die Täter und Gewalttäter? Warum werden die Frauen von Männern ermordet, und nicht die Männer von den Frauen? Können Sie das aus dem Kapitalismus ableiten oder nicht? Ja oder nein?
Um das Letzte zu sagen, beim Mord selber weiß ich nicht, ob die Verhältnisse mit den Frauen ganz so ungleich sind. Frauen und Männer auch mehr.
1:9.
1:9, also ja. Sind doch ziemlich ungleich.
Ja, sehr ungleich. Und das ist ja nicht nur in der Ehe. Verdammt nochmal, da ist die Gewalt und die Machtfrage eine Rolle. Und das war vor dem Kapitalismus und ist über 2000 Jahre alt. Und das ist so alt wie das Patriarchat. Also was Sie da eben erzählt haben, das war der letzte Stuss aller Zeiten.
Jetzt,
und überhaupt
bringen Sie doch schon so eine lustige Kategorie wie Machtfrage herein. Ja, an was denken Sie denn eigentlich, wenn Sie Macht sagen? Im Vortrag war, vielleicht ist das nicht aufgefallen, von nichts anderem als von lauter Machtverhältnissen die Rede. Da war die Rede von der privaten Macht von Arbeitgebern. Die Leute einstellen und beurteilen nach ihrem Kriterium. Da war die Rede von Abhängigkeitsverhältnissen im privaten Zusammenleben, wo der eine Geld verdient und der andere zu Hause bleibt und eben ein schönes Heim machen will und dann auch muss. Da war die Rede davon, dass diese Leute, die sich so zu Hause einrichten, mit ihrem Anspruch darauf, dass das jetzt gelingen und klappen soll, also die Bilanz ins Positive wenden, einander machtvoll, also mit Rechtsansprüchen gegenübertreten. Was bitte hat Ihnen jetzt eigentlich in Sachen Macht gefehlt?
Also was mir gefehlt hat, war, dass Sie halt begründet haben, wie das in Beziehung zustande kommt, aber nicht, woher das zum Beispiel bei Übergriffen von Fremden kommt.
Das habe ich auch noch gar nicht im Kopf gehabt bisher. Sollte noch kommen, aber ich... Ich glaube, wir bleiben jetzt einen Augenblick an der ganzen Stelle jetzt, weil das ist schon ein zentraler Punkt.
Ja. Darf ich kurz
noch
eine Sache sagen? Sie haben so schön geredet über die Dienstbarkeit, das Dienstverhältnis, was Sie auch ausgeführt haben, was bei Frauen nochmal anders ist als bei Männern. Also es gibt die Dienstbarkeit beider Geschlechter gegenüber dem Arbeitgeber, aber eine besondere Dienstbarkeit der Frauen, die auch gesondert nochmal ausgenutzt wird in der früheren Leichtlohnberufen.
Ja.
Und diese besondere, die ist doch historisch begründet. Die ist historisch begründet und auch teilweise auch biologisch vielleicht unterlegt, historisch begründet. Ja, und darauf sind sie überhaupt nicht eingegangen.
Ja.
Und diesen Widerspruch nutzt ja jetzt, sage ich mal, ich sage es mal so pauschal, der Kapitalist nutzt das ja brutal aus, um zu spalten. Ja, zu spalten, das ist ja sein Ding. Wenn er spaltet, kann er den Lohn immer weiter drücken. Also spaltet er an dieser historisch gewachsenen Linie zwischen Männern und Frauen. Die Dienstbarkeit von Frauen kann er noch immer weiter herunterdrücken als die Dienstbarkeit der Männer. Und den Männern wird quasi durch den gesellschaftlichen Überbau, diese ganze Ideologie eingeredet, sie wären was Höherstehendes oder sie wären nicht so dienstbar als die Frauen und können dann auf die Frauen herunterdrücken und das schauen und wird eine Anspruchshaltung, eine Überlegenheit von Männern gegenüber Frauen gezüchtet vom Überbau her, ja, der die Männer dann dazu bringt, psychologisch gesehen, auf die Frauen nicht nur herabzusehen, sondern im Endeffekt dann Gewalt auszuüben, ihre sozusagen ihre Macht ihnen gegenüber auszuspielen. Das ist jetzt ganz verkürzt, mal nur ja, der Punkt, den ich bei Ihnen vermisse.
Ja. Wollen wir zwei Sachen, ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht die Hälfte vergesse. Es war jetzt das Argument historisch begründet. Und das hat auch die Frau neben Ihnen gesagt. Das Patriarchat ist doch viel älter. Dazu wollte ich mal was sagen. Nämlich, das Argument historisch begründet taugt als Argument nichts. Denn dass es etwas früher mal gegeben hat, ist kein Grund, warum es das heute geben soll. Wer sagt, das kommt von früher, der lädt sich statt der einen Begründung eigentlich zwei auf. Nämlich erstens, warum hat es denn früher gegeben? Und zweitens, warum gibt es denn immer noch? Denn einfach Kontinuität, der hat eine lange Tradition oder so, das ist keine Erklärung. Sachen, die es früher mal gegeben hat, hören auch auf, wenn kein Interesse mehr dran besteht.
Es besteht weiter Interesse an der Differenz.
Ja,
Asymmetrie. Besteht nur objektives Interesse, weil man damit den Lohn drücken kann.
In die Richtung wollte ich ein bisschen argumentieren. Wenn sich also
zu meiner Partnerin, also ich kann jetzt nicht den rücksichtslosen Alter spielen und bleiben. Wenn ich vielleicht auch mal wollen würde, aber ich muss jetzt der Frau folgen. So. Entschuldigung, es war trotzdem sehr interessant, anregend allemal, wenn ich auch starken Dissens habe.
Tschüss. Ja, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weiterreden, aber das, also das ich muss ich ans anonyme Publikum einfach sprechen. Also das Wichtige war mir das mit dem Argument, es kommt aus der Vergangenheit, es hat eine lange Tradition. Dieses Argument, wie gesagt, begründet gar nichts. Andere Sachen, wie zum Beispiel die deutsch-französische Erbfeindschaft, hatte auch eine lange Tradition und die gibt es jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, einfach weil kein Interesse mehr dran besteht. Wenn also Interesse dran besteht, muss das ein gegenwärtiges Interesse sein. Eins, das heute existiert. Und das hebelt alle Geschichte mit, kommt von irgendwelcher Vergangenheit her aus. Dann braucht man die ganze Reflexion nicht mehr. Das zweite Argument war, hat er jetzt gerade gesagt, der gegangen ist. Ja, es gibt ja weiterhin Interesse dran, das ist okay. Aber dann die Erläuterung davon. Die Erläuterung war, es gibt eben Den Frauen wird noch eine weitergehende Dienstbarkeit abverlangt als den Männern. Und den Männern wird dafür gesagt, ihr seid was Besseres und dann könnt ihr auf die Frauen runterschauen. Vom Überbau her wird den Männern das quasi eingebläut. Und dazu möchte ich erstmal sagen, wer sich in der Welt umschaut, merkt, der Überbau ist genau umgekehrt gegenwärtig. Also was es an Moralerziehung in Geschlechterfragen gibt, ist 100% das Gegenteil. Die ganze Selbstauffassung der Gesellschaft ist doch nicht, Frauen sind minderwertig, die sind zum Dienen da. Die Selbstauffassung ist, die beiden Mann und Frau sind gleichwertig und sie können auch dasselbe lernen und die Mädchen sollen gefälligst auch die MINT-Fächer studieren, also diese naturwissenschaftlichen Fächer, wo man Ingenieur wird und nicht nur Krankenschwester. Es ist doch heute der Ton. Der Ton ist überhaupt nicht, die Männer sind was Besseres und die Frauen sollen sich mal das bieten lassen. Umgekehrt, das wird an den Musliminnen, wird das gesehen und verurteilt. Also ich meine, so funktioniert es mit den Sitten nicht, dass es den Menschen eingeredet wird. Der Hammer ist, und das war jetzt mein Versuch, das zu erläutern, der Hammer ist, dass es die geradezu notwendige Lebenslüge eines dienstbaren Geistes in dieser Gesellschaft ist, dass er Herr seiner Verhältnisse ist und dass seine Verhältnisse ihn befriedigen können. Und das wird in der Privatsphäre gesucht und verlangt.
Ersten Argument wollte ich noch was sagen, weil das einem ja wirklich sehr oft entgegenschallt mit diesem Hinweis, Frauenunterdrückung gibt es schon immer. Über die Jahrhunderte sind Frauen als dienstbare und verpflichtete Objekte zugange, sprich Patriarchat. Jetzt hast du nur ausgeführt, das stimmt, dass es das mal gegeben hat, begründet noch lange nicht, dass es das im Kapitalismus dann gibt. Dann muss man erklären, warum es das gibt. So, und jetzt dieses Es müsste man aber auch inhaltlich bestimmen. Dieses Frauen immer unterdrückt ist eine einzige Abstraktion. Das ist, hast du sicherlich gemeint, wenn du gesagt hast, wie waren sie denn dienstbar gefragt, weiß ich, im Mittelalter oder weiß der Henker was? Dann müsste man diese Seite ja erklären, was da Dienstbarkeit hieß. Und das war eben nicht das Gleiche, was es im Kapitalismus heißt. Also das will ich sagen, mit dieser Überflieger schon immer unterdrückt, argumentiert einfach mit einer totalen Abstraktion. Neben dem, was du gesagt hast, dass er nicht erklärt, dass nicht erklärt wird, worin die Haltbarkeit dessen, was auch eine andere Qualität im Kapitalismus besteht. Deshalb stimmt Haltbarkeit auch nicht so ganz.
Ja, woran die Leute da immer denken, ist sowas wie, früher waren die Frauen nur zu Hause und das löst sich auf, aber viel zu wenig, so die Art. Und natürlich, eine andere Gesellschaft hat eine andere Arbeitsteilung und in einer anderen Arbeitsteilung gibt es eine andere Rolle der Geschlechter. Das ist einfach so. Jetzt muss ich mal auf das Desiderata noch eingehen. Mit der Rolle des Sex, was ich vorhin gesagt habe, da haben wir was erreicht, nämlich, es ist wirklich vollkommen absurd, aber gelungener Sex gilt als Fetisch gelungenen Lebens. In der Familie, deswegen der Anspruch auf sexuelle Befriedigung muss sein. Der Anspruch an den anderen und an sich selber war gerade die Rede. Immer selber, man ist immer selber mit auf dem Prüfstand, ob man dazu eigentlich taugt, ob man attraktiv genug ist, ob man das sexuelle Interesse der anderen erregen kann, erhalten kann. Und man ist sich immer einen Beweis schuldig, dass man es kann. Jetzt ist der Beweis, wenn man jetzt den Punkt erreicht hat, dass der Beweis der Zweck geworden ist, dann ist man wirklich weit weg von Liebe, sogar weg von sexuellem Genuss. Dann ist man bei ich will und muss mich beweisen als einer, der sich verschaffen kann, worauf er Anspruch erheben kann und woran überhaupt sein ganzes Selbstbild hängt. In der Familie wie außerhalb der Familie ist dann die Vergewaltigung als das Extrem, ist der Beweis, dass man der ist, der das kann. Das hat mit Lust und Vergnügen und Freude nichts mehr zu tun. Das ist ein Beweis, dass man eben der King ist. Dann ist aber der Genuss auch einer der Gewalt, die man gegenüber der Frau ausübt. Da ist jetzt nicht mehr mit Gewalt holt man sich Genuss, sondern der Genuss ist die Gewalt, dass man der King ist. Man hat sich zu beweisen und man beweist sich. Und in einer Welt, in der der Mensch sich zu seinem Glück nicht bloß berechtigt, sondern verpflichtet weiß. Du musst gut genug sein für dein Glück. In einer solchen Welt sind die Leute sich solche Beweise schuldig. Übrigens, die Leute, ja. Ich erkläre jetzt, wo Übergriffe herkommen. Das schließt ein, dass Millionen Menschen ihr Eheleben mit großer moralischer Verantwortung abwickeln. Also keine Übergriffe machen, sondern dieses wechselseitige Dienstverhältnis eben mit Anstand bewältigen. Also es geht jetzt nur darum, wenn man schon sagt, es gibt Übergriffe und die regen einen auf, dann wollen wir sagen, na gut, wo kommt denn dann das her? Es ist nicht die Behauptung, immer zu überall Übergriffe.
Aber wie machen die es denn dann?
Bitte?
Die Anständigen, wie machen die es denn dann? Also zu beweisen, dass sie...
Naja, es gibt noch... Naja, dann soll ich eigentlich bloß in der eigenen Umgebung umschauen. Wie macht man das?
Na, ich frage jetzt schon nach einem... Also ich meine, das ist ja jetzt hier theoretisch eingebunden, was Sie da erzählen. Also wie wäre denn die Überlegung zu eben dem nicht... dem Anständigen, der liegt ja auch in dem Widerspruch.
Ja.
Der muss ja auch irgendwie sich beweisen, dass er
deswegen
dass
ich jetzt Leben auch,
trotz dieses Widerspruchs.
Deswegen habe ich jetzt ja auch gerade gesagt, mit viel Verantwortung abwickeln. Ja, ich habe ja nicht gesagt, und die anderen, die das alles Schlechte nicht machen, die sind die Glücklichen. Sondern die sind diejenigen, die mit dem Widerspruch, ja, das Privatleben muss entschädigen für den Verlust an Leben, das der Erwerb ist. Und die sind sich auch den Beweis schuldig. Aber wo man den Beweis reinlegt, ob man wirklich sich so darauf konzentriert und sagt, ohne Sex ist alles scheiße. Oder ob man sagt, es gibt noch andere Sphären des Lebens, die einen befriedigen können. Ob Urlaub, andere gemeinsame Interessen. Ob das Bewusstsein, ich bin für meinen Partner da und das befriedigt ihn und es gibt auch mir Bewusstsein dessen, dass wir gut zusammenleben. Ja, da geht manches.
Oder
aber eine moralische Angelegenheit bleibt immer. Denn unmoralisch wäre es zu sagen, ich bleibe bei dem anderen, solange es immer Spaß macht. Und wenn ich was Besseres habe, dann mache ich was anderes. Dieses Verpflichtetsein, dieses des Lebens so abgeben müssen, weil die Arbeit so viel vom Tag verlangt, dass man auf den Lebenspartner angewiesen ist, das ist schon der Ausgangspunkt dessen, dass man dieser Sphäre und diesem Verhältnis diese Befriedigung der Individualität abverlangt und sie in ihr sucht. Das bleibt eine Lebenslüge und es bleibt ein Kunstprodukt. Deswegen mein Schatz vorhin mit dem Urlaub. Und so geht es ja weiter. Ist denn alles in Ordnung? How do you do? Ja? Natürlich, fein. Jeder tut fein, ist doch klar.
Es muss ja auch gar nicht gleich heißen, sich in andere Sphären zu begeben. Das kann auch, kennt man auch, in die Seite gehen, sich dann die Bestätigung durch Sex entweder außerehelich zu holen oder gleich in der bezahlten Form der Prostitution. Also gleich als gesellschaftlich anerkannte, staatlich auch auf gewisse Art ins Recht gesetzte Form. Dieses Recht auf sexuelle Befriedigung als die Sphäre des Glücks, sich dann eben neben der Ehe doch abzuholen. Oder neben der Beziehung, die gar nicht eine Ehe sein muss.
Ja, vor allen Dingen das mit den Bordellen ist noch so eine auffällige Geschichte dafür, ist in der Gesellschaft sogar vorgesorgt. Es ist nicht bloß Leute machen es, sondern es gibt sogar Gesetze drüber und einen Gesundheitsdienst und alles super organisiert. Also da ist das sexuelle Befriedigung ein Recht der Männer ist. Das ist im Bordell richtig manifest. Da ist der Übergriff keiner der Gewalt, sondern das regelt das Geld. Wie viele sind der Gesellschaft. Aber wo, das ist jetzt nochmal der Gedanke aufgegriffen von vorhin, wo sexuelle Befriedigung der Fetisch gelungenen Lebens ist, wo dieser Fetisch sowohl ein Recht, wie aber auch ein Prüfstein männlicher Tüchtigkeit ist, da gehört zum alltäglichen Suchen nach sexueller Befriedigung auch der Übergriff. Dann ist der Übergriff, den die Gesellschaft nicht mehr billigt, halt ein Exzess von genau dem Streben, das anerkannt ist. Also eine Vergewaltigung ist natürlich nicht anerkannt. Aber was ist sie? In letzter Instanz ist sie der Beweis männlicher Tüchtigkeit. Die beweisen sich, die das tun. Es ist weit weg von irgendwelchen Genüssen. Also, es ist ja klar, wenn man jetzt das mal so, die Argumentationskette vor Augen hat. Natürlich hat es nicht in dem Sinn mit dem Kapitalismus zu tun, dass irgendwie der Staat oder das Kapital sagen würde, vergewaltigt Frauen. Nein, das ist natürlich verboten in der Gesellschaft. Und weder ein Arbeitgeber noch der Staat ermuntert irgendwen zu irgendwelchen sexuellen Aktionen. Die Quelle ist die geradezu notwendige Lebenslüge der Kompensation für ein Leben in Arbeit, welches die Freizeit eigentlich schon mit der Funktion belastet, sich für die Arbeit wiederherzustellen. Und dann soll der Mensch einer sein, der das Ganze als einen Selbstzweck betreibt, als was für ihn gut ist. Dann lädt er sich den Beweis auf, dass sein Leben glückt. Und in dem Beweis, praktisch oder übrigens noch jenseits des Praktischen, tausendmal so groß wie die praktischen Übergriffe sind die ideellen. Die ganze Welt der Zoden, der schmutzigen Witze, die Welt der blöden Anmache. Familienväter, die genau wissen, dass sie daheim nicht so reden dürfen. Prahlen untereinander, was sie für Frauen haben oder gehabt haben oder haben könnten, präsentieren sich als Genießer des weiblichen Körpers. Der Genuss ist ganz ideell. Bloß die Pflege des Selbstbilds. Ich bin einer, der kann zu seiner Befriedigung kommen. Reine Angeberei, aber noch in der durchsichtigen Angeberei dokumentieren sie, ihr Recht auf sexuelle Befriedigung und den überragenden Stellenwert, den diese Minutenereignisse, wenn sie es denn gibt, für die Versöhnung des Individuums mit seiner kapitalistischen Welt haben. Jetzt mache ich erstmal Schluss an der Stelle. Das ist das Feld, was unter sexuelle Unterdrückung oder mit Übergriffigkeit der Männerwelt unter der Überschrift steht, wo man, wenn man wollte, immer das weibliche Pendant auch sich vornehmen könnte. Das ist natürlich ein bisschen anders als bei den Männern. Vergewaltigen ist da nicht so angesagt. Aber das will ich jetzt auch gar nicht machen.
Darf man hierzu noch eine Frage stellen?
Ja, natürlich. Jetzt bin ich überhaupt zu weit. Ich will auch gar nichts mehr.
Okay. Also ja oder?
Ja, natürlich.
Also der Ansatz, den Sie haben, finde ich persönlich total interessant und stimmig auch. Aber es scheint ja irgendwie noch etwas dazu kommen zu müssen, bis tatsächlich eine Deformität ausbricht. Mir erschließt sich tatsächlich noch nicht, wann es sozusagen wirklich deform und kriminell wird und wann eben nicht. Und häufig wird es eben nicht deform und kriminell. Das erschließt sich mir noch nicht.
Aber das Letzte ist doch eine Frage des Rechts. Es ist doch eine Frage, was der Staat verbietet und erlaubt. Dass zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe eine Deformität, wie das Wort aufgreift, ist. Naja, das ist seit ungefähr
97.
Also seit, rechne ich richtig, 20 Jahren. Seit circa 20 Jahren ist das eine Deformität. Vorher war das was, das hat den Staat nichts, ging den Staat nichts an und dann war es auch nicht deviant. Ja, wenn man mal diese komplizierten Unsinns. Also bitte, nochmal, um es deutlich zu machen. Wovon man redet, ist, oder wovon ich reden wollte, ist der Standpunkt. Glück, Recht auf Glück. Glück, Sex wird das Unterpfand des Glückes. Der Fetisch, an dem sich Glück, geglücktes Leben beweist und nicht beweist. Recht auf diese Bestätigung, auf diesen Beweis gelungenen Lebens, das sind die Schritte. Die, würde ich erstmal sagen, gelten sogar für beide Geschlechter im Prinzip. Und sie gelten eigentlich für die ganze Lebenslüge, die mehr oder weniger jeder in der Gesellschaft betreibt. Übergriffe sind in der Logik deswegen drin. Wann die Übergriffe zu Übergriffen definiert werden, das ist eine Frage des Rechts oder eine Frage der Empörung. Ja, wenn Frauen sagen, schon wenn mich einer krumm anschaut, ist es ein Übergriff, dann definieren sie es halt so. Aber
na, spannend ist ja, dass im Moment der Mann das Subjekt ihres Vortrags ist und nicht die Frau. Eigentlich hieß ja der Vortrag die Frau im Kapitalismus. Jetzt gerade erklären Sie, schon eine ganze Weile, erklären Sie sozusagen die Identität des Mannes, der also mit Sex sich oder mit vermeintlich gehabten Sex oder fantasierten Sex irgendwie aufwerten will und auf diesem Wege sukzessive möglicherweise zum Vergewaltiger wird, aber sozusagen wieso die Frau zum Objekt dieser Gewalt wird im Kapitalismus, das finde ich jetzt noch nicht so ganz geklärt.
Wie soll man denn da noch was, wenn du jetzt sagst, Männer beweisen sich, indem sie sich Frauen auch gegen ihren Willen nehmen. Wenn ich jetzt das mal so sage, wie soll ich denn jetzt begründen, wieso Frauen da das Opfer werden? Das ist doch in dem Satz schon drin. Was kann da noch kommen?
Ich würde auch gerne mal kurz ein Was mich ein bisschen stört, ist, also der Vortrag hieß ja nicht, das Geschlechterverhältnis im Kapitalismus, sondern die Frau im Kapitalismus. Ich finde, es geht ganz wenig gerade um Frauen. Also das ist irgendwie bei einer anderen Erwartung. Aber ich finde, wir reden ganz viel über Männer und über, also ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie. Ja, das kann ich gar nicht, das kann ich nicht genau sagen, weil ich bin ja offen hierher gekommen. Hier fehlt nur gerade das Vorwort, dass die Frau ein Thema ist.
Dann ist doch jetzt so viel klar. Die Frauenkapitalismus ist jemand, der mit all den Ansprüchen, Umgangsweisen mit ihr und so weiter zurechtkommen muss und irgendwie seinen Frieden machen. Das ist die Frauenkapitalismus. Das willst du jetzt noch mehr wissen.
Also sie ist Objekt mit anderen Worten.
Nein, daran arbeitet sie sich ab.
Eine klare Position.
Daran arbeitet sie sich ab. Das ist erstmal doch nur das, wie steht sie da und in was ist sie gestellt?
Ja, es gibt auch zum Beispiel auch Frauen im Kapitalismus, die nicht in der Ehe feststecken und nicht abhängig sind von Beziehungen. Es gibt ja auch selbstständige, arbeitende Frauen im Kapitalismus ohne Männer und so. Die habe ich auch noch gerade genommen. Was ist denn mit Bären? Ja. Gibt es der alleinlebenden, selbstständigen Frau im Kapitalismus? Die gibt es ja auch. Also es gibt ja nicht nur, dass die Frau in Beziehung zu Männern in einer Ehe, also die zum Beispiel, die fehlen mir auch noch.
Also ich habe mir das erstmal, jetzt muss ich mal sagen, ich bin an das Naiv herangegangen, weil ich habe mal gedacht, ich höre drei große Klagen. Die eine Klage ist es mit der schlechteren Bezahlung der Frau über alle Durchschnitte hinweg. Das zweite ist, Frauen werden auf Frauenberufe festgelegt. Und das dritte ist, es gibt eine Übergriffigkeit der Männer. Es gibt, Frauen werden sexuell zum Objekt gemacht. So. Zu den drei Punkten wollte ich sagen, wenn das die drei Aufreger, die drei Punkte der Klagen, die drei Punkte dessen sind, wo Frauen heute die Rollen, die sie haben, mies finden, ablehnen. Wenn das die drei Punkte sind, dann bemühe ich mich zu erklären, wo das, was in den drei Punkten angesprochen ist, herkommt. Wenn ich jetzt sage, naja, es gibt Frauen, die leben auch alleine außerhalb von Verhältnisbeziehungen. Naja, was wollen wir dazu sagen? Da muss man sagen, da sind sie erstmal Menschen, die müssen selber ihr Geld verdienen. Nach der Seite fallen sie in die Kategorie 1. Also, sie haben Schwierigkeiten, genauso viel zu verdienen wie die Männer. Wobei schon die Frage, ob genauso viel verdienen überhaupt das richtige Maßstab ist, weil das ist ja, die Männer verdienen ja auch nicht übermäßig. Auch ihre Arbeit ist für sie selber sehr unproduktiv. Sodass die ganze Geschichte mit, okay, Gleichstellung, naja, kann man mal wurscht sein, aber wenn Frauen wirklich schlechter verdienen, dann ist die Selbstständigkeit von schlechter verdienenden Frauen erst recht eine Mühsal. Die alleinerziehende Mutter gehört zu den Working Poor. Das ist eine feststehende Sache. Warum? Weil ein Frauenlohn ein Zuverdienst ist oder eine Katastrophe. So kann man darüber reden. Aber das ist alles eingeschlossen gewesen in der ganzen Überlegung zu dem Gender Pay Gap. Wie gesagt, wenn man jemand noch sagt, er weiß, was da noch weiter zu erläutern wäre, ist ja okay, können wir schauen, ob wir was zusammenbringen, darüber nachdenken können. Nur, ich habe eigentlich gemeint, das Thema ist abgehandelt, wenn man die Gründe dessen, worüber beklagt sich, worüber sich beklagt wird, wenn man die Gründe anführt. Vieles andere führt in die Ecke, ich weiß nicht, ob ich da das missverstehe oder nicht, führt in die Ecke ein bisschen den Ton, wie wir es vorhin ganz am Anfang von da hinten hatten, bitte mehr Wertschätzung. Das ist nicht der Punkt, ja? Okay.
Vielleicht nochmal, ich hatte die Frage auch so ein bisschen verstanden, warum sind jetzt die Frauen denn diejenigen, die immer zum Opfer werden und nicht die Männer? Ich weiß nicht, ob das gerade auch ein bisschen gemeint war. Und da würde mir jetzt einfach zu einfallen, genau das, was halt vorher eben auch gesagt wurde, dass ja die Frauen einfach zu großen Teilen, natürlich nicht unbedingt, aber doch zu großen Teilen in dieser Konstellation von Familie, die es eben
heute so gibt in diesem Kapitalismus, dass sie eben dort auch wirtschaftlich abhängig sind von den Männern oder die Leute auch gegenseitig voneinander wirtschaftlich abhängig sind. Dass nicht zwei Leute, die sagen, wir verstehen uns einfach nicht mehr, die müssen irgendwie in dieser bekloppten Beziehung weiter existieren. Und dass daraus einfach aus dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit, was man gehört hat von diesen ganzen Schauspielerinnen in Hollywood und so weiter, die sind ja alle extrem abhängig von diesen Regisseuren. Dass daraus natürlich die Männer viel leichteres Spiel damit haben, da ihren Sachen da nachzugehen und sich da sexuell zu beweisen, das denke ich, ist dann eigentlich noch klar. Also ne, das ergibt sich sozusagen dann das.
Wir waren aber jetzt schon bei einem wichtigen Thema aus meiner Sicht, Entschuldigung, wo es um Kapitalverbrechen aus meiner Sicht wie Vergewaltigung und Mord gegründet aus kapitalistischen Zwangsverhältnissen liegen. Und das hat er jetzt irgendwie unter sich sperren lassen, nachdem der hergegangen ist. Da würde ich dann ganz gerne auch noch mal was zu hören. Und das auch nach einer Pause, aber das würde ich jetzt nicht machen.
Kannst du das Bedürfnis nochmal erläutern?
Du hast als Folge von kapitalistischen Gesetzen ja schon von Mord von Männern an Frauen beispielsweise in familie-eheähnlichen Eheverhältnissen gesprochen.
Ja.
Da ging es aus meiner Sicht, vielleicht habe ich einen Draufpass, dann nicht mehr weiter. Von Vergewaltigung hast du auch gesprochen.
Was war denn die Vergewaltigung?
Ich weiß nicht, da ging es nicht weiter. Wo könnte es denn noch hingehen? Ich sag mal, ich bringe nochmal in Erinnerung, was der Standpunkt da war. Ja? Vielleicht hilft es. Es ist die Quelle, der harte Punkt ist die Lebenslüge. Nochmal zur Erinnerung. Menschen arbeiten für Geld und sie müssen den ganzen Tag arbeiten für relativ begrenzte Geldsummen. Sie sind ökonomisch gesehen objektiv Diener fremder Interessen. In dieser Gesellschaft sind sie aber Herren, freie Privatsubjekte, denen es um sich geht. Jetzt müssen sie, mehr oder weniger müssen, nicht absolutes Müssen, ja, man kann auch alleine leben. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung wählt die Ehe oder eine eheähnliche Beziehung als Weise, wie man mit dem Umstand, dass man den ganzen Tag arbeitet und außerdem noch einiges zu erledigen hat zum sonstigen Leben, dass man damit so schlecht zurechtkommt. Also tun sie sich zusammen. Also ist die Ehe objektiv eine Notgemeinschaft, eine Gemeinschaft, wo man halt den Alltag bewältigt. Sowohl was Geld verdienen, wie was die Hausarbeit betrifft. Die Lebenslüge besteht darin, dass genau diese Notgemeinschaft die volle Befriedigung des Individuums leisten soll. Glück. Denkt mal, wie Heiraten, mit was das Heiraten verbunden ist. Der schönste Tag im Leben. Ja, diese Vorstellung, einen anderen Menschen sich verbinden, sich verpflichten, ihn ewig für sich haben und auch ewig für ihn da sein. Das soll die Bilanz des Lebens ins Positive wenden. Das belastet diese Zweisamkeit mit einem irren Anspruch. Einfach zusammenleben und schauen, was man miteinander machen kann und nicht miteinander machen, was man alleine machen möchte. So locker ist es alles nicht. Das ist ein Zusammenstehen, das mit dem Anspruch verbunden ist, daraus muss die volle Zufriedenheit erwachsen. So. Diese Zumutung an den anderen muss enttäuscht werden. Der andere hat seinen eigenen Willen und nicht bloß das, er hat auch seine eigenen Nöte und Lasten. Da war die Rede davon, und in der Beziehung wird alles dem anderen angelastet, was an eigener Befriedigung ausbleibt. Und wenn ich jetzt das habe, dann bin ich bei dem Satz, diese Verkehrung, diese Lebenslüge führt dazu, dass man alles auf den Partner bezieht und dass dann, wenn man unzufrieden ist, wenn man nicht zu dem kommt, wo man meint, man hätte einen Anspruch drauf, dass man dann den anderen dafür verantwortlich macht. Das ist die Quelle des Übergangs zur Rache. Missglücktes Leben wird gerächt am Partner. Und das gibt es als Amoklauf in der Familie und das gibt es als Mord von beiden Seiten, wobei wir belehrt worden sind, das quantitative Verhältnis ist sehr einseitig. Also mehr kann ich zu dem nicht sagen. Gut, da war ich jetzt der Meinung, aber wie oft lohnt sich ja Wiederholung. Aber ich habe eigentlich gedacht, das hätte ich vorhin mehr oder weniger so gesagt. Okay. Und das mit der Vergewaltigung ist eigentlich eine Fortsetzung davon, wiederhole ich jetzt erstmal nicht. Wenn jemand noch darauf zurückkommen will, jederzeit.
Ja, dazu möchte ich auch noch mal einen Einwand formulieren. Weil du jetzt gesagt hast, dass die enttäuschte Lebenslüge der Grund der Gewalt in der bürgerlichen Ehe sei.
Ja.
In der feudalen Ehe gibt es diese Gewalt genauso, da gibt es aber keine enttäuschte Lebenslüge. Ja? Also in der feudalen Ehe gibt es überhaupt nicht den Anspruch, dass es irgendwie sowas wie eine romantische Liebe oder so etwas geben müsse, sondern da ist es eine rein ökonomische Zweckgemeinschaft und trotzdem gibt es die Gewalt.
Tja, und musst du das aus dem Feudalismus erklären?
Ja, ich möchte einmal ausreden kurz. Ich denke nämlich schon, dass es nicht ganz unrelevant ist, diesen Übergang einmal zum Thema zu machen, vom feudalen zum bürgerlichen Recht. Und ich glaube auch nicht, dass das bürgerliche Recht einfach darin aufgeht, Funktion der Kapitalinteressen zu sein. In einem Moment ist das natürlich ganz klar, aber es gibt am bürgerlichen Recht auch einen materiellen Gehalt, der über diese Gesellschaft eigentlich hinausweist. Und das muss man doch auch irgendwie noch miterklären, weil gleichzeitig hast du gesagt, naja, millionenfach gibt es ja auch den Fall, dass die Leute sich dann in ihrem Privatleben doch irgendwie ganz gesittet zueinander verhalten. Und da müsste man vielleicht nochmal zum Thema machen, so bitter das vielleicht klingen mag, dass das Kapital in gewisser Weise auch eine zivilisierende Funktion hat. Ja? Ich will damit nicht sagen, dass es das Ende der Geschichte ist, aber dass es auch eine zivilisierende Funktion hat, im Vergleich etwa zu diesen feudalen Sitten und Gebräuchen. Und dieses Verhältnis müsste man vielleicht dann auch nochmal zum Thema machen, weil sonst bleibt das ein bisschen schwierig zu sagen, ja, die Gewalt kommt aus der enttäuschten Lebenslüge, aber zuvor, die Jahrtausende zuvor gab es überhaupt keine Lebenslüge und die Gewalt gab es ja trotzdem.
Dann hat die da offensichtlich einen anderen Grund. So. Und das mit dem Recht, glaube ich, ist einfach ein Missverständnis. Wenn gesagt worden ist, aus dem, wie die Privatsphäre freiheitlich organisiert wird, da folgen daraus wegen der Notwendigkeiten, die man da zu erfüllen hat, so wie man da zugange ist mit wenig Geld und wenig Zeit, da folgen Ansprüche aneinander, die identisch sein sollen damit, dass dieser Glücksanspruch klappt in dieser Sphäre. Obwohl sie faktisch, was vorhin mit Reproduktion erklärt war, für was anderes da ist. So. Und daraus erfolgen Rechtsansprüche jetzt von den Subjekten aneinander. Es war nicht, ich glaube, du hast es verstanden als staatliche Welt.
Nein. Nein, das Problem an deinem Wortbeitrag war ein bisschen, dass du gar nicht den Grund bestritten hast, sondern eine Leistung des Rechts, die ein bisschen auf einer anderen Ebene liegt, eingeklagt hast. Das heißt, du musst dich jetzt mal dazu stellen, man kann ja sonst was über den Rechtsstaat reden und theoretisieren, aber die Differenz, dass früher die Gewalt zwischen Mann und Frau Teil der rechtlich geregelten Verhältnisse selber war und heute ein Verstoß gegen sie, kann ja schwerlich ein Einwand gegen die Erklärung des Verstoßes sein. Und dazu musst du dich mal irgendwie stellen, damit daraus eine Debatte wird. Also du sagst, früher, da gehörte die Gewalt gegen die Frauen zu dem rechtmäßigen Verhältnis der Geschlechter dazu. Feudal oder so. Okay. Heute ist es ein Produkt der Lebenslüge, die freigesetzten Rechtsobjekte in ihrer Glückssuche im Kapitalismus betreiben. So. Jetzt sagst du, da fehlt dir jetzt irgendwas. Was eigentlich?
Ja, ich frage nach dem Verhältnis. Wie sieht das Verhältnis aus von bürgerlicher Gesellschaft, Kapitalismus und bürgerlichem Recht? Und ergibt das eine Funktionseinheit? Ist das exakt zur Deckung zu bringen? Oder gibt es nicht eigentlich im bürgerlichen Recht auch schon ein Moment, das doch selbst diese Verhältnisse transzendiert, in jedes eben gerade diese Gleichstellung einfordert, die aber materiell gar nicht gegeben ist?
Aber dann lass uns, also weißt du, jetzt kam wirklich die Frauenfrage in deinem theoretischen Problem nicht mehr vor. Da wäre ich fürs Vertragen.
Die Frauenfrage kam insofern vor, als man auch sich fragen müsste, historisch treten bürgerliche Gesellschaft und Kapitalismus parallel auf. Die entwickeln sich erstmal parallel. So. Und dann muss man aber doch auch unterscheiden können und sagen, wie kommt es denn überhaupt zu einer Zivilisierung im Geschlechterverhältnis? Und dass es in gewisser Weise zu einer Zivilisierung gekommen ist, hat ja hier der Referent selbst gar nicht bestritten, sondern nur gesagt, die Vergewaltigung etwa, die steht mittlerweile außerhalb des Rechts. Ist ein, wie hast du was irgendwie so komisch getan?
Ist die Zivilisierung der Verhältnisse? Ja, aber
macht das nicht demokratische Misserung?
Nein, dadurch sind die doch nicht weg.
Es war die Rede von der Frau im Kapitalismus. Jetzt fällt hier ein, früher gab es andere Verhältnisse, okay. Könnte man drüber reden, wäre ein totaler Themenwechsel. Aber du trägst es vor mit dem Einwand gegen die gefallene Stimmung. Und das
Nein, ich habe eine Nachfrage gestellt, ob der Referent noch etwas dazu sagen kann, wie denn jetzt eigentlich das bürgerliche Recht und das Kapital zueinander steht und wie das wiederum mit der Geschlechterfrage zu vermitteln wäre.
Ich hatte doch mal
ja, ein bisschen schon. Lass mal die ganze Ecke mit dem Feudalismus einfach weg. Es ist einfach, dann hätte man noch eine Gesellschaft und noch eine Notwendigkeit aus deren Lebensweise die Sitten zu erklären, die dort geherrscht haben. Wozu soll es gut sein, wenn wir die andere Gesellschaft haben? Das Zweite, was der Vergleich eigentlich, also was der Grund des Vergleichs ist mit dem Feudalismus, das Motiv, warum man den überhaupt herbeizieht, ist, findet nicht gewisse zivilisatorische Fortentwicklung in unserer Gesellschaft statt und muss man das nicht auch zur Kenntnis nehmen. Das Moment zur Kenntnis nehmen ist so eine Sache. Ich will eines nicht. Ich will nicht sagen, Kapitalismus, danke, dass es nicht mehr Feudalismus ist. Es ist ein Fortschritt. Niemand will zurück zu den persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen des Feudalismus, ist doch ganz klar. Aber jetzt haben wir ja den auch nicht mehr, den gibt es ja schon länger nicht mehr. Also wir haben die Gesellschaft vor uns, die hier herrscht. Und in Bezug auf die, na, da sage ich jetzt manche Kritik. Und die Kritik heißt nicht, ich hätte was dafür übrig, dass man zu der alten Sache zurückkehrt. Dann brauche ich aber auch das ganze Verhältnis nicht. Das ist der dritte Punkt. Muss man nicht Kapitalismus und bürgerlichen Rechtsstaat scheiden und dem bürgerlichen Rechtsstaat attestieren, dass er eine Definition von Zivilisation ist, die über die kapitalistische Ökonomie hinausweist? Das war der dritte Teil des Beitrags. Und ich denke eigentlich, das war das, was dich eigentlich interessiert. Und dazu würde ich einen Satz sagen. Nein, nichts weiß darüber hinaus. Aber darüber zu diskutieren, ist wirklich ein bisschen ein anderes Thema. Ja, die schönsten zivilisatorischen Fortschritte, dass das Individuum sich selbst Zweck sein darf, dass Selbstverwirklichung oder Selbstbestimmung anerkannt ist, dass das Grundgesetz uns zusichert, wir dürfen unsere Persönlichkeit entwickeln, wie wir wollen, solange wir nicht an die Rechte anderer stoßen. Das alles ist die Definition des kapitalistischen Untertanen. des Bürgers einer kapitalistischen Gesellschaft und nicht ein Versprechen von was anderem. Aber wie gesagt, das ist eine andere Diskussion und die ist wirklich, das ist wirklich nicht mehr, das kann jetzt nicht mehr hierher. Deswegen muss ich jetzt bedauern, ich möchte den Punkt nicht weiter verfolgen. Ich möchte noch einen Abschluss machen zu dem Ganzen, nämlich der Kampf der feministischen Bewegung gegen diese Verhältnisse, indem sie als schlechte Sitten angreift, als schlechte, überkommene Frauenrollen, Männerrollen, die man hinter sich lassen soll. Indem sie dann im Letzten direkt immerzu, und das passt jetzt vielleicht zu dem letzten Punkt, den Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen einklagt und sagt, dieser Respekt wird verweigert. Mit dieser Tendenz, meine ich, geht die Bewegung an ihr entsprechenden, aber in der Sache unglücklichen Weg. Man führt alle Ärgernisse auf mangelnden Respekt vor der Selbstbestimmung der Frau zurück. Und man muss sagen, und damit schert man alles über einen Kamm. Die schlechtere Bezahlung der Frauen in der Berufswelt, die Festlegung auf Frauenberufe, die familiäre Rolle, Objekt sein gegenüber sexuellen Übergriffen, all das unter der Rubrik kein Respekt macht alles gleich. Es sind vollkommen verschiedene Gründe, die alle überhaupt nichts mit Respektlosigkeit zu tun haben, sondern mit eben das, was man von den Frauen will. Weswegen sie diese Rollen zugemutet kriegen, die sie nicht wollen. Und das alles auf mangelnden Respekt, nicht verwirklichte, jetzt in dem Fall nicht verwirklichte, bürgerliche Abgrenzung der Sphären der Freiheit zu beklagen. Das ist einerseits eben eine unpassende Gleichmacherei und andererseits die Zurückführung auf einen negativen Grund. Gar nicht auf einen Grund, warum werden Frauen in bestimmten Billigjobs gesucht. Sondern es führt alles auf einen negativen Grund zurück, nämlich es gibt nicht die Bremse bei der Zumutung. Also mangelnder Respekt, mangelnde Anerkennung des Rechts der Frau, der Frauen. Das ist die Klage darauf, dass jetzt umgekehrt die Freiheit der Männerwelt zu groß ist und die Freiheit der Frauenwelt zu klein. Und das ist, wie gesagt, erstmal ein negativer Grund. Das sagt gar nicht, warum die Übergriffe oder die unerwünschten Rollen zugewiesen werden, sondern das sagt, das ist keine Bremse, das ist die Hemmung bei dem Schlechten nicht oder viel zu wenig gibt. Ist das kritikwürdig? Also Respekt, Grenze anerkennen. Das ist der eine Fehler, dass man die ganze Lage und alles, was einen ärgert, auf einen negativen, gar nicht auf den positiven Grund oder die positiven Gründe zurückführt, sondern auf einen Mangel an Grenzanerkennung von Grenzen. Das zweite ist, wenn ich die schlechten Rollen, die die Frauen spielen müssen, auf mangelnde Grenzen, mangelnden Respekt vor Grenzen durch die andere Seite erkläre, dann erkläre ich auf einmal die Zumutungen, die einem gemacht werden, die den Frauen gemacht werden, als das erstens Interesse der Männer und zweitens als das nun mal existierende, vorauszusetzende Interesse, das es halt so gibt, gegen das nur Schranken und Grenzen helfen, Strafen womöglich. Also Frauen, die gegen ihre eigene Rolle in der Gesellschaft, als die wär, würde ihrer Natur entsprechen, total rebellieren, haben nichts dagegen, der Männerwelt, der sie sich gegenüber sehen, dasselbe, nämlich das ist nun mal Männerinteresse, zuzuschreiben. Das ist ein sehr unkritisches Verhältnis zu den Rollen, in denen sie selber sind und zu den Rollen, die ihnen als feindliche entgegentreten. Man lässt sie stehen, wie sie sind und sagt, man könnte ja damit leben, wenn die sich mehr begrenzen würden. Also diese ganzen Ekelhaftigkeiten, die eben was den Bereich der sexuellen Übergriffe betrifft, die ganze Ekelhaftigkeiten auf, naja, das ist halt Männerinteresse, aber die gehen zu weit hin zu definieren. Das ist vollkommen unkritisch gegen die Blödheit der Männer. Nur vielleicht einen kleinen Scherz am Schluss, oder Scherz ist es auch nicht, sondern es ist was Blödes. Auch mit dieser Bezichtigung der Männer hat die feministische Bewegung ihre Erfolge. Nicht bei der Mehrheitsgesellschaft, aber bei einer männlichen Unterstützerszene. Bei Männern, die selber die Frauenrollen kritisieren, denen es fernliegt, jemals eine Frau grob anzugehen, die mit dem Ganzen, was da kritisiert wird, nichts zu tun haben wollen, die sind bereit, sich den Schuh anzuziehen und zu sagen, man muss Awareness sich antun, man muss Awareness zeigen und quasi den Vergewaltiger in uns allen dauernd im Zaum halten. Leute, die das wirklich nicht wollen und meinen, die weit entfernt sind davon, die bekennen sich dazu. Ja, sie wären solche, aber sie würden auch dauernd aufpassen, es nicht zu sagen. Das ist Quatsch. Wer sich davon distanziert, distanziert sich davon und will nichts damit zu tun haben. Und wenn er das praktiziert, dann hat er auch nichts damit zu tun. Dann soll er auch nicht immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und mit einem guten, dass er das Schlechte in sich unter Kontrolle hat. Das wäre es soweit.
Ja, mach ich noch Fragen? Ich weiß nicht, ob das wieder ganz woanders hinführt, aber ich fand es ja irgendwie schon ein zentraler Punkt, was mal angeführt in dem Punkt, in dem in der Freizeit irgendwie, die Leute wollten alle irgendwie glücklich werden und das wäre überhaupt ein Schwachsinn, das zu wollen oder das zum Lebensstil zu machen, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja.
Und jetzt, es ist glücklich sein und das, was mir dann einfällt, ist, dass das sowohl von Teilen der Moralphilosophie bis hin zu Neurowissenschaften, glaube ich, heute die durchgesetzte Meinung ist, doch genau das wollen Menschen und wollen überhaupt alle Lebewesen, eigentlich geht es irgendwie um glücklich sein und irgendwie, ich glaube, Endorphinausschüttung im Gehirn, so, das ist das, was uns alle motiviert und darum stehen wir überhaupt morgens auf und darum machen wir überhaupt irgendwas und nicht nichts. Das ist für mich leider ein bisschen langweilig und unbefriedigend, wenn das einfach so gegeneinander steht. Die sagen das, du sagst das, und weil ich jetzt sagen würde, intuitiv tendiere ich irgendwie zu dem, was du dazu gesagt hast. Aber kannst du kurz. Ich weiß nicht, ob das in Kürze möglich ist, aber was eben.
Ach, da ist schon in Kürze was.
Wenn du das so rum siehst und nichts und sagst andersrum, ist Quatsch.
Da ist schon in Kürze was möglich.
Ja, danke.
Auch das ist tendenziell eine Wiederholung zu dessen, was ich zu dem Thema Zufriedenheit wollen gesagt habe. Zufriedenheit wollen, habe ich da gesagt, ist ein Quatsch, weil man will seine Zwecke. Und wenn einem was gelingt, ist man zufrieden. Damit übrigens, bis einem was Neues einfällt und dann will man wieder was anderes. Und wenn einem was misslingt oder wenn irgendwas scheiße ist und alles nicht passt, dann ist man unzufrieden. Aber da will ich jetzt dann sagen, dann will ich auch unzufrieden sein. Denn ich will meinen Zweck und ich will nicht den Ausgleich mit der Welt. Das war vorhin die Rede. Ja? Jetzt nochmal zu dem Thema Glück. Was ist Glück eigentlich? Glück ist genau die Chiffre für die vorgestellte Total- und endgültig Befriedigung des Individuums. Es ist eigentlich die Formel für: Ich stimme mit meiner Welt voll überein oder meine Welt stimmt mit mir voll überein. Das ist deswegen ein Blödsinn. Das ist, wie gesagt, das ist auf der einen Seite ist es eine Penäler-Idee, ein Penäler-Ideal. Auf der anderen Seite ist es ein Gefühl, das stellt sich kurz vorm Einschlafen. Das Gefühl, total befriedigt zu sein, ist deswegen abseitig, weil der Mensch immerzu neue Interessen und Bedürfnisse hat. Kaum befriedigst du das eine und du bist zufrieden damit. Okay, du hast dir was gegönnt und es hat gepasst. Fällt dir das nächste ein, dann willst du wieder was Neues. Eine endgültige Totalbefriedigung gibt es nicht und ist auch nicht anzustreben. Und strebt auch niemand an, außer er ist in der blöden Lage, dass er eben das sucht, was ich heute erläutert habe, nämlich Kompensation für ein Minusleben. Ja, wenn mein halbes Leben oder der größere Teil der Wachenzeit in lauter Aufwand besteht, in lauter Dienst an fremden Interessen, dann muss der Rest, also dann ist der Rest bloß der Rest. Und dann hat der Rest auch die selber schon eine Funktion, nämlich mich wiederherzustellen für die Rolle, die ich tagsüber spielen muss. Und diesem Rest weist ich einen ideologischen, einen gar nicht befriedigt, gar nicht realisierbaren Zweck zu. Nämlich dieser Rest muss die Entschädigung für den ganzen Tag und die ganze dienstbare Rolle, die ich spielen muss, liefern. Und das ist das, was ich mit Lebenslüge benannt habe. Und deswegen ist Glück überhaupt dasselbe wie diese Lebenslüge, von der ich da geredet habe. Fragst du die Philosophen, was Glück ist? Ne? Erstmal kommt natürlich raus, das sagt jeder irgendwas anders. Aber alle sagen, dass man mit sich und der Welt im Einklang ist. Und wer will denn das?
Ja, die ehrlichen Philosophen.
Mit sich und der Welt im Einklang, das ist wie Buddhismus. Das ist wie, wenn man nichts mehr will, dann ist man, hat man auch keine Differenz mehr. Aber kaum willst du was, hast du erstmal eine Differenz zur Welt. Dann hebst sie auf, indem du tätig wirst und es herbeiführst, was du anstrebst. Wenn es gelingt, ist es gelungen und du darfst zufrieden sein. Aber was wollen und eine Differenz haben, ist identisch. Und deswegen ist der Wunsch, keine Differenz mehr zu haben, dasselbe wie keinen Wunsch mehr zu haben. Wunschlos glücklich heißt es deswegen korrekterweise. Aber das ist alles eine Erläuterung, warum Glück eine Unsinnsidee ist. Eine Idee, die gehört sich halt, die gehört in dieser Gesellschaft, ist es eigentlich die Chiffre für Kompensation.
Deswegen das war jetzt, das sollte eine Antwort sein, das Zitierte sollte eine Antwort sein auf, warum tut der Mensch was und nicht nichts. Da hätte ich jetzt gedacht, darauf müsste man doch eigentlich sagen, ja, gerade weil er nicht einfach den Willen hat, irgendwie mit der Welt im Reinen zu sein, also gerade weil das nicht einfach, weil darin nicht alles aufgeht, weil es nicht einfach der Buddhismus ist, sondern weil der Mensch sich Sachen vornimmt, deswegen hat er aber dann auch nicht vor, einfach glücklich zu sein, sondern eben vor, dass das, was er sich vornimmt, dann zu erreichen. Setzt er sich Ziele, die er dann versucht zu erreichen und dann damit zufrieden zu sein. Deswegen hätte ich gedacht, diese Fragestellung, warum tut der Mensch was und nicht nichts, ist eigentlich schon die fertige Antwort darauf.
Ja, das soll er halt mal probieren. Insgesamt, man merkt, wenn man über philosophische Grundfragen redet, redet man immer schnell über Trivialitäten. Also soll man auch wieder aufhören.